Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Schönen guten Tag. Ich bin Dirk Fuhrig. Wir sprechen heute über das Essen zwischen den Weltkriegen, eine feuilletonistische Spurensuche. Und über Einwanderer aus Kambodscha, die in Kalifornien ein neues Zuhause gefunden haben. Zunächst aber geht's um Flipperautomaten. Die mögen in der einen oder anderen Eckkneipe noch herumstehen, aber da es immer weniger Eckkneipen gibt, ist auch dieses fiepsende Kulturgut dem Untergang geweiht. Andreas Bernhard hat ein Buch darüber geschrieben, Der Trost der Flipper, eine autobiografische Erzählung. Florian Werner rezensiert.
Flipper. Das Wort hat sein ganz eigenes Timbre, seine Zeitsignatur. Einen Schwarm von semantischen Bonuskugeln, die ins Spiel kommen, sobald es erklingt. Man sieht förmlich den blinkenden Kasten vor sich stehen, in der Ecke einer verranzten Kneipe. Man riecht kalten Qualm und abgestandenes Bier, man spürt die schmierigen Knöpfe an der Seite des Geräts, man hört das Rattern und Klingeln, die Glocken und Schlägertöne. Aber Moment, reden wir hier von einem alten, mechanischen Gerät wie dem Monaco oder von einem neueren, elektronischen Apparat wie dem Harlem Globetrotters Flipper? Solche Fragen kann am ehesten Andreas Bernhard beantworten. Kulturwissenschaftler an der Leuphana-Universität in Lüneburg, Experte für Fahrstühle und Freizeitfußball und, wie wir nun wissen, für Flipper.
Es gibt Lebensgeschichten, durchzogen von Rissen und Irrwegen, in denen die Automaten die größte Konstante bilden. Eine Biografie als Abfolge von Flipper-Ereignissen. Same player shoots again.
Bernhard wurde 1969 in München geboren. Etwa 10 Jahre später begannen die goldenen Jahre der Flipper-Industrie, die, wie der Autor schreibt, mit seiner Entdeckung der Maschinen durch eine glückliche Fügung zusammenfielen. Sein Buch ist entsprechend eine Montage aus Memoir, nerdig angehauchter Subkulturgeschichte und Archäologie der jüngsten Vergangenheit. Der Erzähler entdeckt Ende der 70er seinen ersten Flipper. Er wird von einem Rocker namens Schaschlik in die Grundzüge der Spieltechnik eingeführt. Er verfeinert diese im Lauf der Jahre immer weiter, durchstreut Kaschemmen auf der Suche nach neuen Modellen und findet schließlich am Flipper die Liebe.
Emily flipperte tatsächlich sehr gut. Schon an der Art, wie sie sich vor dem Gerät in Position brachte und die Kugel abzog, war zu erkennen, dass hier eine geübte Spielerin ans Werk ging. Die wenigen Frauen, die ich bislang flippern gesehen hatte, waren immer viel zu dicht am Apparat gestanden. Emily dagegen ließ genügend Abstand zwischen sich und der Maschine und stellte sogar, untrügliches Zeichen der Könnerschaft, ein Bein vor das andere.
In solchen Szenen zeigt sich die Hingabe des Autors nicht nur an Emily, sondern auch und vor allem an sein Sujet. Der Erzähler hat ein Gedächtnis so präzise wie die Speicherkarte eines 8-Ball. Er sieht Details, Gesten, mimische Ticks und magische Rituale, wo andere nur eine traurige Gestalt am Flipperautomaten wahrnehmen würden. Und er verfügt über die Gabe, diese Situation so präzise und liebevoll zu schildern, dass man sich beim Lesen auch als Flipper-Agnostiker irgendwann in ein von Flipper-Ereignissen geprägtes Leben zurücksehnt. Man verfällt in eine literarisch induzierte Flipper-Sodade.
Seine Fingerkuppen waren nur ganz sanft mit den Knöpfen verbunden. Er schien sie eher zu streicheln als zu drücken, und der Flipper wurde plötzlich ganz ruhig, als würde er von einer mysteriösen Kraft besänftigt. Die Zuschauer merkten, dass Mensch und Flipper hier wirklich verschmolzen, wobei die Bereitschaft dazu eher von der Maschine zu kommen schien, die spürte, dass sie jemand verstand, dass jemand gut zu ihr war.
Es geht beim Flippern also nicht um das Sammeln von Sonderkugeln oder das Knacken des Highscore. Es geht vor allem um ein mystisches Erleben, um die Überwindung der Einsamkeit, die Vereinigung mit der Apparatur. In den 70ern hätte ein solches Lob der Maschinenmenschlichkeit noch für allerhand hochgezogene Brauen gesorgt. Damals waren die Geräte ein beliebter Gegenstand sozialkritischer Analyse. Ja, der Flipper wurde nachgerade zu einem Emblem der Industriekultur erhoben. Er galt als Inbegriff der entfremdeten Existenz, die auch nach Feierabend noch an der Vergnügungsmaschine weiterarbeitet. Heute existiert eine solch strikte Trennung zwischen Arbeit und Freizeit nicht mehr. Und auch die Flipper selbst sind fast vollständig verschwunden.
Das Verschwinden des Automaten vollzieht sich parallel zum Verschwinden einer bestimmten Form von Gesellschaftskritik. Das Flippern und die Rede von der Entfremdung kommen gleichzeitig an ihr Ende.
Worin also besteht der Trost der Flipper, wenn es die Geräte außerhalb von Turnierveranstaltungen oder den Spielzimmern privater Sammler doch gar nicht mehr gibt? Womöglich gibt es sie nur in der Abwesenheit. Als bittersüßes Gefühl, als Erinnerung an eine Leerstelle. Es gäbe unendlich viel Hoffnung, soll Franz Kafka einmal gesagt haben, nur nicht für uns. Analog dazu könnte man formulieren, es gibt unendlich viel Trost, nur keine Flipper.
Andreas Bernhard, der Trost der Flipper ist bei Klett-Cotta erschienen, 128 Seiten, kosten 20 Euro. Anthony Wessner So wurde 1992 in Kalifornien als Sohn kambodschanischer Einwanderer geboren. Der hoffnungsvolle, hochgelobte Schriftsteller wurde aber nur 28 Jahre alt. Er starb 2020 an einer Überdosis Drogen. Nach der Party heißt ein Sammelband, der jetzt auf Deutsch erschienen ist. Und Wolfgang Schneider stellt diese Stories vor.
Diese jungen Leute, immer nur Spaß im Kopf. Wo bleibt die Anerkennung der Lebensleistung der Älteren? Was die alles durchgemacht haben. So ungefähr der Tenor, wenn die Frau von Dr. Heng wieder Reden schwingt und sich mit ungebetenen Ratschlägen einmischt.
Meine Generation kam mit nichts hier an. Wir sind den Kommunisten entkommen. Und was machen Jungs wie du so?
Zum Beispiel Geschichten schreiben. Anthony Wessner So war Mitte 20, als er diese fabelhaften Erzählungen verfasste, in denen es um den Clash der Generationen und Kulturen in der Cambo-Community von Stockton geht. Das sind die Alten, die noch die Horrordiktatur der Roten Khmer erlebt haben, den Steinzeitkommunismus, den Völkermord. Wenn ihnen die Flucht gelang, haben sie ein neues Leben in Kalifornien gesucht, das dem Alten so weit wie möglich ähneln sollte, mit den gleichen Gebräuchen und Festen und der geliebten, auf Klebreis und Fischsoße basierenden Khmer-Küche. Friedlicher Alltag mit oft unfriedlichen Erinnerungen. Eine der Geschichten spielt in einem Altersheim, wo sogar noch die Dementen von ihren traumatischen Erinnerungen heimgesucht werden. Die jungen Campbells dagegen kreisen unermüdlich um die Frage nach ihrer Identität. Was heißt es, Khmer zu sein? In der Geschichte Die drei Frauen von Chuck's Donuts schreibt die junge Tevi sogar eine Philosophiearbeit zu diesem Thema. Dafür will sie den unheimlichen, stillen Gast in der Donutbude ihrer Mutter interviewen, der ihr mit einiger Gewissheit Khmer scheint. Aber die sicheren Instinkte ihrer Eltern sind ihr bereits verloren gegangen.
Tevi hat die Fähigkeit, ihrer Eltern intuitiv alle Eigenschaften des Khmer-Seins oder des auf keinen Fall Khmer-Seins zu erkennen, immer wieder überraschend und frustrierend gefunden. Sie brauchte nur ein Glas Eiswasser zu trinken und schon rief ihr Vater vom anderen Ende des Zimmers: Während des Völkermords gab es keine Eiswürfel. Und fuhr dann mit der Klage fort: Wie konnten meine Kinder nur so unkhmer werden? Es konnte auch vorkommen, dass sie ein Stück Trockenfisch aß oder sich am Kopf kratzte oder auf eine bestimmte Art lief. Und ihr Vater lächelte und sagte: Jetzt weiß ich, dass du Khmer bist.
Die Vertreter der zweiten und dritten Generation sind eingespannt zwischen die überlieferte und die sie umgebende Kultur. Es sind Hipster und Hedonisten, oft queer und studiert, beruflich irgendwie mit dem Internet beschäftigt. Die Lockrufe der Tech-Giganten aus dem Silicon Valley sind auch in Stockton zu hören, das bei den Rankings der elendsten US-Städte regelmäßig auf den ersten Plätzen landet. Der Generationenkonflikt findet sich beispielhaft in der starken Geschichte Die Werkstatt. Der Ich-Erzähler kann selbst nicht begreifen, warum er mit seinem College-Abschluss nach Stockton zurückgekehrt ist und nichts Besseres zu tun weiß, als in der Autowerkstatt seines Vaters auszuhelfen und gelegentlich mit einem mexikanisch-italienischen Freund zum Sex rauszufahren. Der Vater hat zu viele kambodschanische Freunde und Verwandte eingestellt, denen er alles durchgehen lässt, und er hat zu viele Kunden, die mit Spezialrabatten für Cambos rechnen. So geht es bergab mit dem Geschäft. Schließlich sucht er, um die Pleite abzuwenden, Hilfe bei der Religion. 5 buddhistische Mönche in orangenen Gewändern kommen in die Werkstatt.
Dad und ich verbeugten uns mit gefalteten Händen nacheinander vor jedem der Mönche. Dann liefen sie in der Werkstatt umher, untersuchten jeden Winkel und besprenkelten die ölverschmierten Wände mit gesegnetem Wasser. Als sie mit der Begehung fertig waren, zündeten die Mönche in jedem Raum ihr Räucherwerk an, sogar im Lagerraum mit dem hochentzündlichen 5W30-Öl. Der Duft der brennenden Blüten, so vermutete ich, sollte ein Kraftfeld erzeugen, das böse Geister abhielt und Kunden anlockte.
Diese Stories leben von starken Details und dem lässig beiläufigen, aber nie gewollt coolen Tonfall. In der Geschichte Persönlichkeitsentwicklung wird mit freundlicher Ironie das kalifornische LGBTQ People of Color und Safe Space Milieu vorgeführt. Der Ich-Erzähler Anthony arbeitet als Teaching Fellow for Diversity an einer privaten Highschool. Er kann seine Direktorin davon überzeugen, dass es für die Persönlichkeitsentwicklung der Schüler am besten wäre, wenn man sie mal nicht über Mikroaggressionen belehrte, sondern mit ihnen Moby Dick lesen würde. Anthonys aktueller Partner, der bärige Ben, ist damit beschäftigt, Risikokapitalgeber für sein Start-up einzutreiben. Eine sensationelle neue App für Safe Spaces. Aber so oft hier auch die Sicherheit beschworen wird, eigentlich ist alles unsicher. Von den Lebens- und Arbeitsverhältnissen über die Beziehungen bis zu den harten Sexpraktiken, die nichts für sanfte Lesergemüter sind. Alles also ziemlich Khmer und ziemlich queer in den Geschichten von Anthony Wesner-So. Traurig, dass eine Drogenüberdosis die Karriere dieses begabten jungen Erzählers so früh beendet hat. Immerhin, dieses Buch von ihm wird bleiben.
Und es heißt Nach der Party. Aus dem amerikanischen Englisch wurde es von Cornelius Reiber übersetzt. Luchterhand Verlag, 336 Seiten, 20 Euro. Nun kommen wir zu einem ganz besonderen Buch, vom Essen zwischen den Kriegen. Walter Schübler ist der Autor, der in jahrelanger Archivarbeit dafür zahllose Zeitungsausschnitte und andere Zeugnisse aus den 20er und 30er Jahren gesammelt hat. Der österreichische Übersetzer, Journalist und Literaturwissenschaftler war mir aus einem Studio in Wien zugeschaltet. Guten Tag, Herr Schübler.
Grüße, Herr Furig.
Essen zwischen den Kriegen, so heißt Ihr Buch. Wie kamen Sie darauf, ausgerechnet diesen Zeitraum zwischen Jahr 1918 und 1939 in den Blick zu nehmen?
Ja, ich bin in diesem Zeitraum seit ungefähr 2 Jahrzehnten unterwegs, seit ich begonnen habe, Texte von Anton Kuh zusammenzutragen im Hinblick auf eine Werkausgabe. Also Texte zu diesem Thema waren sehr dünn gesät, weil es damals als unfein galt, über Essen zu sprechen. Ich meine, das war schlicht und einfach kein Thema.
Jetzt müssen Sie uns mal ganz kurz erklären, Anton Kuh, für literarisch Interessierte und Kenntnisreiche ist das ein bekannter Name, dieser Essayist. Aber erzählen Sie uns einmal kurz, wer war Anton Kuh und warum ist er für Sie persönlich so wichtig, dieser österreichische Essayist und Journalist?
Anton Kuh ist unter anderem deswegen für mich so wichtig, weil ich, wenn ich jetzt eine verhärmte Ehefrau wäre, würde ich es so formulieren, ich habe ihm meine besten Jahre geschenkt. Hatte ihm das Etikett Kaffeehausliterat angeklebt. Das war zu seinen Lebzeiten, also in den 1920er, 1930er Jahren, ein eindeutiger pejorativer Begriff. Heute ist er eher wieder positiv besetzt. Also man verbindet da diese K&K-Kaffeehauskultur. Das Wiener Feuilleton auf einer Glatze Locken drehen. Und der Anton Kuh ist aber ganz was anderes. Es ist ein hochpolitischer Kopf, war zu Lebzeit weniger als Literat bekannt, denn als Stegreifsprecher hat er nicht nur hier in Österreich, sondern auch in Deutschland die größten Säle gefüllt. Also Berliner Theater, das heißt die Prominenz drinnen an Sonntagvormittagen in Matineen, um den Anton Kuh zu lauschen, der improvisiert, ohne jeglichen Spickzettel, 2, 2,5 Stunden sprach und wenn er einen guten Tag hatte, dann war das Publikum hin und weg.
Vom Essen zwischen den Kriegen heißt der Ihr Band und abgesehen von Anton Kuh zitieren Sie ja auch sehr viele andere Schriftsteller. Walter Benjamin kommt vor, Alfred Polgar, der Satiriker Kurt Tucholsky. Es ist auf den ersten Blick ziemlich erstaunlich, wie diese Dichter und Denker sich über das Essen verbreitet haben.
Es ist, ich habe es schon erwähnt, wirklich erstaunlich. Walter Benjamin etwa beschäftigt sich mit dem Affekt der Gier. In seinem Text Frische Feigen.
Ich darf mal kurz zitieren. Kein Zweifel, dass es tiefer ins Vertilgte hineinlangt als der Genuss, so wenn man in die Mortadella hineinbeißt wie in ein Brot, in die Melone sich hineinwühlt wie in ein Kissen, Kaviar aus knisterndem Papier schleckt und über einer Kugel von Edamer Käse alles, was sonst auf Erden essbar ist, einfach vergisst. Ja, wie sind diese kulinarisch-literarischen Preziosen, diese besonderen Fundstücke denn zu Ihnen gekommen?
Ja, der Text ist aus der Frankfurter Zeitung. bei diesen Benjamin-Texten, man kann eh nicht sagen, dass die für den Tag geschrieben seien, sondern die reichen ja weit darüber hinaus. Und das war eins der Kriterien für die Aufnahme ins Buch. Also die Texte mussten einfach, die mussten gut sein.
Gerade in dieser Zeit, die Sie schildern, also zwischen den beiden Weltkriegen, da sind ja auch die Folgen des Ersten Weltkriegs mit Rationierungen, mit Hungersnöten, mit Beschränkungen noch sehr, sehr deutlich spürbar. Das findet man auch in Ihrem Buch an ja, Anweisungen zur Rationierung, behördlichen Anweisungen, staatlichen Bekanntmachungen, neben Werbeanzeigen und Produktverpackungen. Wie hat sich denn das Verhältnis zum Essen aus dem Ersten Weltkrieg hinaus in die ja scheinbar so eher unbeschwerte Zeit der 20er Jahre hinein entwickelt?
Zum Beispiel hatte die Verwaltung der Stadt Wien die großartige Idee, Anfang 1915 Rezepte auf die Rückseite von Straßenbahnfahrscheinen zu drucken. Warum? Ich habe auch gestaunt, weil 1915 schon ein ziemlicher Mangel an Mehl herrschte. Was noch verfügbar war, war Maismehl und Maisgrieß, also Polenta, weil eben damals die Italiener noch an Bord waren. Und das, da muss ich echt sagen, Respekt, ja, das nämlich auf die Rückseite von Straßenbahnfahrscheinen zu drucken. Also das hat den angenehmen Nebeneffekt auch, dass die Straßenbahnhaltestellen nicht übersät waren mit entwerteten Straßenbahnkarten, weil die einen praktischen Nutzen hatten, wurden die mit nach Hause genommen.
Ich habe auch in Ihrem Buch eine schöne Werbeparole gefunden, die Sie zitieren. Macht euch endlich frei von der Haushaltssklaverei. Das klingt also gerichtet an Frauen, an Hausfrauen, das klingt nach einem kulinarischen MeToo schon in den 20er Jahren.
So könnte man es durchaus beschreiben. Diesen schönen Titel trägt ein Ullstein-Sonderheft. Also zum einen waren Frauen eben zunehmend berufstätig und zum anderen hatten sehr viele Frauen einfach keine Lust mehr, Tag für Tag von früh bis spät Haushaltsarbeit zu verbringen. Die wollten schlicht und einfach auch was erleben. Schlagwort Bubikopf, neue Schönheitsideale auch, das Sportgirl. Es ist auf dem Umschlag eine junge Frau zu sehen, die vertikal in zwei Hälften gespalten ist. In dieser einen Hälfte ist die Frau angetan mit einer Kochschürze und rührt mit der rechten Hand in einem Suppentopf, der auf dem Herd steht. Und in der anderen Hälfte ist sie in Ausgekleidung, sehr selbstbewusst, die Faust in die Seite gestemmt.
Ich habe in diesem Zusammenhang in Ihrem Buch eine ganz andere kuriose Stelle gefunden. Da geht es auch um Emanzipation, aber um die des Mannes. Während die Frau immer mehr danach strebt, heißt es da, den Mann im Beruf zu ersetzen, gehen die Männer daran, sich von der Frau zu emanzipieren. Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass sie sich nunmehr auch auf die Kochkunst stürzen. Und Berlin hat mit der Kochschule für Junggesellen den Anfang gemacht.
Ja, dieser launige Text, in dem ein Herr Ministerialrat den Reis anbrennen lässt und ein junger Fatzke mit Monokel einen Kaiserschmarrn hoffnungslos vergeigt, hat durchaus einen ernsten Hintergrund. Berichtet wird von einer Kochschule für Herren am Kurfürstendamm, wo eben junge, unverheiratete Herren mal das kleine Einmaleins der Kocherei sich aneignen konnten.
Das heißt, man kann an Ihrer Materialsammlung, die Sie in Zeitungen und in Werbeanzeigen und in Texten von verschiedenen Autoren, gerade von Anton Kuh, aber eben auch Walter Benjamin, Tucholsky und Alfred Polgar gefunden haben, man kann auch so etwas wie eine Entwicklung der Gesellschaft und der gesellschaftlichen Zustände und des Verhältnisses von Männern und Frauen erkennen.
Genau, das ist ja das Anliegen dieses Buchs, einfach Kulinarik als Querschnittmaterie vorzuführen, in der so ziemlich alle Lebensbereiche zusammenlaufen. Anspruch ist es, durch diese rund 100 Jahre alten Texte auf das heute Zuhandene zu schauen.
Walter Schübler war das, Autor von Vom Essen zwischen den Kriegen. Der wunderschöne Band ist im Atelier Verlag Wien erschienen, hat 360 Seiten und kostet 35 Euro. Und wenn Sie mehr über Essen unter anderem in jener Zeit hören möchten, dann empfehle ich Ihnen unseren neuen Podcast Der Rest ist Geschichte – Vegetarismus. Krisen können dem deutschen Buchmarkt offenbar wenig anhaben. Die Buchbranche blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2023. Die Umsätze sind gestiegen, zwar wurden weniger Bücher verkauft, aber sie wurden teurer. Ein Plus für die Literatur, das freut uns auch hier beim Büchermarkt. Dirk Fuhrig sagt Tschüss bis morgen. Und gleich in Forschung aktuell geht es um die wohl älteste Höhlenmalerei, die jetzt in Indonesien entdeckt wurde.